den beiden Hauptphilosophen, die ich genannt habe, Plato und Aristoteles. Und dazu zu den beiden ist zu sagen, Plato ist über einen späten Schüler Plotin bestimmt geworden für den großen Kirchenlehrer Augustin aus Hippo in Nordafrika, dem heutigen Tunis, wo es ja in der Frühzeit des Christentums auch große christliche Gemeinden gegeben hat. Und die Philosophie des Plato hat bei Augustin durchgeschlagen in seiner Zwei-Reiche-Lehre, die dann auch von Luther in einer Zwei-Reiche-Lehre übernommen worden ist.
Hat Augustin nicht vier Reiche gehabt?
Bitte?
Hat Augustin nicht vier gehabt?
Also, was ich aus der Literatur entnommen habe, war es die Zwei-Reiche-Lehre, also der untere und der obere Bereich, die Ideenwelt und die Werdewelt. Und die über Augustin ist im Grunde das philosophische Denken in das Abendland und ins Christentum wieder eingezogen. Es hat vorher andere Versuche gegeben, bei Origenes, das heißt, der war erst 600 so und so viel, aber bei Origenes in Alexandrien, aber das ist alles untergegangen und ist für das Abendland nicht so bestimmt geworden, wie der katholische Theologe und Philosoph Augustin. Also noch einmal, die Zwei-Reiche-Lehre, die wir auch bei Luther wiederfinden, finden wir auch bei Augustin. Wobei Augustin sich in seinen Bekenntnissen endlos mit der Frage herumquält, wieso denn er eigentlich böse war, obwohl er durch die Begegnung mit dem Auferstandenen zum Glauben gekommen ist. Aber ihn hat die alte Frage nach Gut und Böse nicht losgelassen. Insofern hat er hier ein qualvolles Thema und selbstquälerisches Thema in die europäische Theologiegeschichte eingeführt, die eigentlich von der Bibel her längst beantwortet war. Jetzt ein Sprung zu Aristoteles. Aristoteles hat mit seinem Abschneiden des oberen Bereiches und der Reduzierung allen philosophischen Denkens letztlich auf den immanenten Bereich, also auf den Bereich der Begriffe, dafür gesorgt, dass der von ihm abhängige, erst im 18. Jahrhundert zum offiziellen Kirchenlehrer der katholischen Kirche erhobene Thomas von Aquin gesagt hat, bei dem Sündenfall sei alles verdorben bis auf das Denken. Denn wenn das Denken auch noch verdorben gewesen sei, dann habe man Gott nicht erkennen können. Da wir aber ja von Gott aufgefordert werden, ihn zu erkennen, und da wir uns über die Frage nach Gott Gedanken machen können, da unsere Vernunft nach Gott fragt, muss also dieses Denken unverdorben sein. Und damit hat er eine unheilvolle Weichenstellung in der europäischen Kulturgeschichte vorgenommen, und das eben wird bei Francis Schaeffer sehr, sehr deutlich, indem er sagt, nachdem man mit Hilfe dieser philosophischen Setzung den oberen Bereich abgeschnitten hat, der obere Bereich aber, der der Intuition, der der Gedanken, der Vernunft, ja nach wie vor vorhanden ist, musste man von unten etwas in diesen oberen Bereich hineinprojizieren. Und da blieb nun gar nichts anderes übrig, als das von der Sünde verdorbene Wesen dazu zu animieren, uns sozusagen einen künstlichen Himmel zu schaffen. Und er sagt, damit wird diese Linie, die ursprünglich zwischen dem Bereich der Gnade und dem Bereich der Natur vorhanden wurde, zu einer Linie der Verzweiflung. Denn nun erleben wir im oberen Bereich nichts anderes als das, was wir im unteren Bereich auch immer erleben. Nämlich das Chaos unseres Denkens und Handelns. Und damit wird der obere Bereich, und das ist natürlich jetzt philosophisch argumentiert, auch zu einem Bereich von Unsinn, aus dem wir keine Hilfe und Unterstützung mehr erfahren können. In diesem Büchlein Preisgabe der Vernunft, das es meines Erachtens aber nicht mehr gibt, hat er darüber lang und breit geschrieben.
Also das beschreibt er auch in Gott ist keine Illusion, dass es jetzt wieder frisch aufgelegt gibt. Gott ist keine Illusion von Francis Schaeffer.
Und Francis Schaeffer sagt, vorwiegend wird der obere Bereich jetzt mit Kunst ausgefüllt. Und weil der Mensch im unteren Bereich dem Irrationalen verfallen ist, der Unvernunft, projiziert er aus seinem Leben und Wesen auch das Irrationale in den oberen Bereich. Was eine Begründung dafür ist, dass Kunst uns heute so begegnet, wie sie ist. Völlig verrückt und völlig irre. Es wird an dieser Stelle immer wieder Kritik geübt an einem Philosophen, den man den Philosophen der dialektischen Philosophie nennt, und das ist Søren Kierkegaard, ein dänischer Denker und bewusster Christ, der zur Grundlage der modernen Existenzialphilosophie geworden ist. Søren Kierkegaard sagt aber, wir können diese andere Lebensqualität nicht erreichen als nur durch einen Sprung. Nur in der Philosophie hat man diesen Gedanken des Sprunges wieder eingefangen und hat ihn in die philosophischen Systeme integriert und hat gesagt, dann ist also der Sprung, von dem Søren Kierkegaard spricht, der Sprung über diese Linie zwischen der transzendenten und der immanenten Welt. Und so ist Søren Kierkegaard zum Vater der modernen Philosophie wider Willen geworden. Es gibt in der Reihe, die von Gassendi herausgegeben worden ist, Søren Kierkegaard, der Begriff der Angst, gibt es einige Hinweise, die darauf zeigen, dass hier sehr deutlich gesagt wird, dass der Sprung, den Kierkegaard meint, der Glaubenssprung ist und kein gedanklicher, kein philosophischer Sprung ist. Vielleicht finde ich diese Stelle noch, wo vom Sprung. Ah ja, hier ist die. Er macht alarmierend auf sie aufmerksam, nämlich auf die glaubenslose Verzweiflung, aber nur, um auf das Positive, den Glaubenssprung hinzuweisen. Also um das noch einmal ganz kurz in der Skizze darzustellen. Nachdem die Philosophie Platons erledigt ist und der obere Bereich weggefallen ist, hier in der Philosophie des Aristoteles gibt es keinen oberen Bereich, der ist leer, da ist nichts. Da aber die Bibel davon spricht, dass die Welt Gottes, die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist, und in der sichtbaren Welt die Menschen leben, wurde dieses der Bereich, bei Schäffer der Bereich der Gnade genannt, und dieses der Bereich der Natur. Wenn aber mit Plato sozusagen auch der christliche Gottesbegriff erledigt wird, ich scheue mich fast, das hier durchzustreichen, dann wird dieser Bereich leer hier oben. Nun bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als aus seiner Natur dahin etwas zu projizieren. Für Kierkegaard ist das aber etwas völlig anderes. Kierkegaard geht davon aus, Gott ist. Und er sagt, wir können uns nur durch einen Sprung retten und wir retten uns durch den Glaubenssprung, nicht durch einen philosophischen Gedankensprung. Das ist etwas völlig anderes.
Aber ich meine, Schäfer kritisiert das schon, auch bei Kierkegaard.
Gut, da bin ich an der Stelle bin ich mit Schäfer nicht einig, aber das muss ich nicht, wobei ich natürlich weiß, der Schäfer einen ganz anderen Stellenwert als ich habe, aber es ist mir vielleicht auch erlaubt, irgendwo einen etwas anderen Gedanken einzuflechten. Und da ich das hier aus einem ganz normalen weltlichen Büchlein entnommen habe, gehe ich davon aus, dass die noch weniger als Schäfer ein Interesse daran haben, Kierkegaard klein zu machen, sondern dass sie hier einfach vielleicht sogar staunend zur Kenntnis nehmen, bei Kierkegaard wird der Glaubenssprung gemacht. Das sage ich jetzt. Also, bei Aristoteles ist es das autonome Denken. Also Thomas von Aquin und hier bei Plato ist es Augustinus, Aurelius Augustinus und zwei reiche Lehrer. Und da sieht man eben, wie solche Dinge eine späte Wirkungsgeschichte haben. Fast 1000 Jahre später greift der Augustinermönch Martin Luther den Gedanken der Zwei-Reiche-Lehre von Augustin wieder auf, die letztlich aber von Plato stammt. Wir sehen, dass diese Gedanken alle sehr nahe bei der Bibel liegen und wer hier nicht sehr aufpasst, der verfällt natürlich leicht der Meinung, dass das irgendwie doch identisch sei. Das seien doch so ähnliche Kategorien, dass man da das im Grunde auch gleichsetzen könne. Bevor ich da weitermache, noch eine letzte Geschichte, weil wir die hier brauchen bei Aristoteles. Aristoteles, damit begann ich, hat das System der Deduktion, also der Ableitung, erfunden und hat die Philosophie mit Hilfe der aristotelischen Logik systematisiert. Das gab es in der Form bis dato nicht. Es werden Begriffe gebildet, es werden Urteile gefällt und daraus Schlüsse gezogen. Woraus besteht ein Schluss? Aus Urteilen. Woraus besteht ein Urteil? Aus Begriffen. Und die obersten Begriffe bei Aristoteles heißen Kategorien. Es gibt 10 solcher Kategorien und sie heißen Substanz, Beziehung, dort ist es wieder aus dem Beziehungsgeflecht, Sie entsinnen sich. Die Qualität, die Quantität, Ort, Zeit, Tun, Leiden, Verhalten und Lage. Das sind sozusagen auch die Kategorien, in denen wir üblicherweise zu denken vermögen. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen und da nicht weiter in die Einzelheit gehen, sonst läuft mir in der Tat die Zeit hier weg. Also die Stufenordnung in der Philosophie, diese Logik, ist von Aristoteles eingeführt worden und beherrscht seither die europäische Philosophiegeschichte. Etwas finden Sie aufgeschrieben im Zettel auf Seite 4. Wir machen jetzt einen schnellen Sprung zu den sogenannten Sophisten. Das sind diejenigen, die später die großen philosophischen Grundentwürfe in Alltagsphilosophie, in Gebrauchsphilosophie übersetzt haben. Denken Sie vielleicht an den Unterschied zwischen einem Künstler und einem Designer. Die Gebrauchsgrafik, das kann ja durchaus künstlerischen Charakter haben, nimmt aber nicht für sich in Anspruch, im genuinen Sinne Kunst zu sein, sondern ist Gebrauchskunst genauso wie das Geburtstagsgedicht, das vielleicht sehr gekonnt formuliert worden ist, dennoch nicht sich unter eine Kunstgattung einreihen lässt. Es sei denn, es gibt wieder einen sehr klugen, der versteht, mit solchen hausgemachten Erzeugnissen Geld zu verdienen, dann ist es gewiss auch schon wieder Kunst. Es bilden sich zwei Linien heraus, die Stoiker und die Epikureer. Und da hatte ich dieses Bild schon aufgelegt. Zenon, ihr entsinnt euch, das war der Mann, der ursprünglich von Zypern stammte. Der begründete die Schule der Stoiker, also der Stoa. Und er hatte einen Nachfolger, 300 so und so viel vor Christus, einen gewissen Kleantes. Und dieser Kleantes stammte aus Tarsus in Zilizien, wo auch unser Apostel Paulus herkommt. Von daher ist es also nicht verwunderlich, wir werden gleich zu dem Punkt kommen, dass der Apostel Paulus dann in seiner Rede auf dem Areopag nachzulesen in Apostelgeschichte 17 auf die eine Diskussion entfachte mit den stoischen und epikureischen Philosophen. Lasst euch nicht verführen durch Philosophie und lose Lehre und die Elemente der Welt. Welches sind nun die Elemente der Welt? Die Stoiker haben als Elemente der Welt einmal den Logos Spermatikos, sozusagen Atome, die das Eigentliche der Welt darstellen. Ein Weltsperma, das irgendwie auf eine geheimnisvolle Weise das Leben darstellt und alles mit Leben erfüllt. Das hat eine philosophische Spätfolgerung gehabt, ich meine im 17. Jahrhundert durch Leibniz mit seiner Monadenlehre. Die höchste und größte Monade ist Gott. Aus der geht alles hervor. Die kann man nicht sehen, die durchschwirren das Weltall irgendwie. Und das feiert dann so merkwürdige bildet so merkwürdige Kapriolen, dass jemand im Krankenhaus den Krankenhausseelsorger fragt: Herr Pastor, ich stehe mit meiner Krankheit kurz vorm Exitus. Wie ist das eigentlich, wenn ich gestorben sein werde? Ja, sagt er, dann werden Sie wahrscheinlich sowieso Mikrowellen durch den Kosmos eilen. Worauf dieser Betreffende sagte: Schönen Dank, Herr Pastor, gehen Sie mal. Es ist also nicht so, dass das alles nur spekulatives Gedankengut ist, das da irgendwie von jemandem mal geäußert wurde und wir als späte Zeitgenossen nehmen das staunend zur Kenntnis. Nein, nein, das hat nach wie vor seine Wirkungsgeschichte. Dann natürlich Vernunft, und das heißt bei den Stoikern vernunftgemäß leben. Die Stoiker hatten eine sehr hohe Auffassung von der Ethik, sie bestanden sehr auf Tugend und Weisheit, und vernunftgemäß leben heißt bei den Stoikern naturgemäß leben, so wie es der menschlichen Natur entspricht. Und wir haben ja heute Morgen schon etwas über die Tugenden gehört, nämlich über die Mäßigung, über die Tapferkeit und über die Weisheit. Also unter diesen Tugenden sein Leben führen. Das ist dann bei uns im letzten Jahrhundert sehr banalisiert worden, nach dem Motto, ein tugendhaftes Leben zu führen. Das heißt, das tut man nicht oder jenes tut man. Das ist ursprünglich unter einem tugendhaften Leben überhaupt nicht verstanden worden, sondern sein Leben unter einer ganz großen Maxime zu führen. Und das heißt letztlich auch sehr bewusst zu leben. Die Existenzphilosophie, ich meine, es wäre Sartre gewesen, hat von dem modernen Menschen gesprochen in seinem Verlorensein an das Mann, M-A-N. Verloren sein an das Mann. Man tut dieses und man tut jenes. Im Grunde lebt man bewusstlos in den Tag hinein. Man geht zum zur Schule, Mann geht zur Arbeit, Mann kommt nach Hause, Mann hat Familie. Im Grunde erleben viele Menschen, und damit treffen sie sicherlich auch wieder den Nagel auf den Kopf, damit leben viele Menschen in einem bewusstlosen Zustand. Aber warum soll ich in einem bewussten Zustand leben, wenn das Leben doch eben halt so ist, wie es ist? Was kann mich eigentlich dazu bewegen, mein Leben unter einer großen Maxime zu führen? Und da meine ich, das geht nur unter der Maxime des Evangeliums. Vernunftgemäß und naturgemäß leben bedeutet, und ich habe das in kleinerer Schrift dahinter geschrieben, Bewahrung der Schöpfung. Dass wir im Einklang mit der Natur leben sollen und möchten, ist beileibe keine Erfindung der modernen Kirchen. Sie kennen die moderne Trinität: Friede, soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das ist die moderne Trinität der evangelischen Kirche. Nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Friede, soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Und Bewahrung der Schöpfung, und das zeigt sich eben, man hat über lange Jahre hindurch gesagt, das Christentum ist doch letztlich mit seinen ethischen Forderungen nichts anderes als das, was die stoische Philosophie auch will. Das heißt, die Leute, die jetzt neue Trinitäten in Umlauf setzen, müssen sich keine große Mühe geben, dafür Abnehmer zu finden. Durch die philosophischen Vorbereitungen, Seminare, Hochschulen, Universitäten und auch durch die Oberstufen der Gymnasien, ist das bereits in unserem Volk so weit verbreitet, dass man es eines Tages nur noch etikettieren muss. Man braucht das, was sowieso in dem großen Behälter vorhanden ist, nur noch auf Flaschen zu füllen und ein Etikett drauf zu kleben. Und da möchte ich die Frage stellen, die ich eigentlich ganz am Anfang hätte schon stellen sollen. Wer bist du eigentlich? Die meisten Menschen müssten sagen, nicht ich denke, sondern ich werde gedacht. Niemand denkt sich selber. Nach dem Motto, das denke ich doch so und das sage ich doch so. Und da muss ich fragen, in welchen Kategorien denkst du denn? Was ist eigentlich bei dir vorprogrammiert und vorgestanzt? Wir alle haben unsere Schemata, mit denen wir argumentieren. Ich habe auch mein Schemata und ich sage das auch sehr offen. Ich hoffe jedenfalls, dass mein Grundschemata das Muster der Bibel ist. Ich denke nicht selber, sondern ich hoffe sehr, dass in mir Gottes Wort denkt und dass ich in Analogie zum Worte Gottes selber argumentiere. Also ich nehme mich nicht etwa davon aus, sondern ich erkläre, das ist meine Position, davon gehe ich aus. Aber es komme mir bitte niemand und sage, ich denke. Niemand denkt selber. Man hat einmal gesagt, wir sind die gerade lebende Generation, ist ein Zwerg, der auf den Schultern eines Riesen steht, der Vergangenheit heißt. Wir sind nicht wir, sondern wir sind das Produkt all derer, die vor uns waren. Und hier heißt es, aus diesem System und aus diesem Schema auszubrechen und eine neue Position zu gewinnen in Christo. Kommen wir aber zu der anderen Gruppe der Epikuräer. Für sie ist Lust das höchste Prinzip. Genuss. Genuss, Befriedigung. Man hat sie deswegen auch gescholten als solche, die eigentlich nur dem Wohlleben frönen. Aber das stimmt eigentlich nicht so ganz, denn die allerhöchste Lust bei ihnen ist die geistige Lust. Das schlägt sich in der Wissenschaft nieder in dem Begriff vom wissenschaftlichen Eros. Sie sind ja weitestgehend noch im Studium und es soll eben beim Studium halt nicht darum gehen, dass sie brav ihr Pensum lernen, nach dem Motto, Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Sondern es soll dieses Eintauchen in die wissenschaftliche Welt und ein immenser Lustgewinn sein an dem, was sie da tun. Also gerade nicht dieses tief durchatmende Aufseufzen, das Pensum für heute haben wir wieder gepackt, sondern schade, dass dieser Tag schon zu Ende geht, dass ich schlafen gehen muss. Ich pack's jetzt wirklich nicht mehr, aber das ist so spannend, das ist so interessant. Ich könnte die ganze Nacht durchmachen. So soll studieren sein. Studere eifrig sich bemühen. Ja? Das meint den wissenschaftlichen Eros. Deswegen hat Max Frisch ja auch ein Buch geschrieben, Don Juan oder die Liebe zur Mathematik. In all solchen Titeln und Werken schlägt sich eben die philosophische Grundbestimmung der Menschen nieder. Allerdings haben die Epikureer keine Gottesvorstellung. Sie kennen damit auch keine Teleologie, also kein Fernziel. Zielverfehlung, ja oder nein? Erreiche ich, erreichst du das Ziel? Ganz wichtig ist für sie die Ataraxia, die Ruhe. Immer gelassen bleiben. Sozusagen eine aristokratische Grundhaltung. Und diesen Gedanken haben die Jusos aufgegriffen, indem sie gesagt haben, verwirren ohne verwirrt zu werden. Sozusagen immer cool bleiben, die große Übersicht behalten. Das sind sozusagen in der Spätantike, und das Neue Testament ist ja in der Zeit der Spätantike entstanden, das sind in der Spätantike die beiden Hauptlinien der Philosophie. Aber ich sage Ihnen eins, im Grunde gehen beide wieder auf Aristoteles und Platon zurück.
Ja, kann man jetzt beide einer der beiden Gruppen zuordnen oder beide Gruppen?
Es gibt leider immer nur ein Mischsystem. Das ist wie beim Hundefutter. Es ist also von jedem etwas drin. Entschuldigung, der Vergleich ist sicherlich nicht so sehr gut. Aber ich will damit sagen, jede spätere Generation führt das System der Meister nie in Reinkultur fort. Die späteren Generationen machen immer ein Mixtum Compositum aus verschiedenen Einflussgrößen und Elementen. Allerdings könnte man sagen, dass die Epikureer in ihrer Gebrauchsphilosophie vielleicht mehr auf Aristoteles fußen und die Platoniker in ihrer Gebrauchsphilosophie mehr auf Platon fußen. Obwohl die große Ethik bei den Platonikern doch wiederum letztlich auf Aristoteles zurückgehen, also da überkreuzen sich Dinge. Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, aber das hängt gewiss wieder mit dieser großen Disziplin zusammen, die Stoiker sich anerzogen haben. Nicht? Wenn ich naturgemäß lebe, wenn ich immer diszipliniert mein Leben führe, dann führt das natürlich letztlich auch zur Ruhe. Nee, stellen Sie ruhig noch eine Frage. Ich weiß nicht, ich will Ihnen nichts abwürgen. Ja, ich verstehe. So, und jetzt müssen wir einen schnellen Sprung machen zur Apostelgeschichte 17. Sie haben gewiss Ihre Bibeln dabei, da darf ich Sie bitten aufzuschlagen. Wir beginnen bei Vers 16. Ist jemand so freundlich, uns diesen Abschnitt vorzulesen bis zum Ende? Also 17, 16 bis zum Ende. Sie können sich das auch teilen, das ist mir egal. Wollen Sie hier vorne gleich anfangen, freundlicherweise?
Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einen unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, weil er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, die sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit mit einem Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war. Der Areopagit und eine Frau mit dem Namen Damasus und andere mit ihnen.
Ja, Punkt. Meine lieben Freunde, das ist ein harter Tobak. Stellen Sie sich vor, Sie sind Vertreter einer solchen philosophischen Schule. Und das fand damals weniger in Klassenräumen statt, als dass die sich auf dem Markt aufhielten und sich unter das Volk mischten und ihre Weisheiten der breiten Masse vermittelten. Es gab sogar eine Schule, bei der das Lehren im Umhergehen gemacht wurde. Das waren die sogenannten Peripatetiker. Man saß also nicht dem Lehrer gegenüber, sondern wandelte mit ihm. Meistens allerdings dann auch wieder in einer Halle. Aber hier zu unserem Text genuin zurück. Der erste Gedanke ist, Paulus ergrimmt darüber, dass die Stadt so gottlos ist. Der zweite Gedanke, die Leute kommen zusammen jeden Tag, um Neues zu hören. Das heißt, sie sind also im allerletzten doch nicht so sehr von ihrer Philosophie überzeugt, respektive ihr philosophisches Denken animiert sie, nach ständig Neuem Ausschau zu halten. Ein wohlwollender Kritiker könnte sagen, das war keine statische Angelegenheit, sondern eine dynamische. Ein ablehnender Kritiker würde sagen, offenbar gab das System letztlich doch nicht so viel her, wie sie sich davon erhofften oder wie sie in ihren Lehrgesprächen äußerten. Also insofern ist dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten, der uns hier vorgeführt wird, der Markt der Möglichkeiten auch schon im alten Athen vorhanden und wir haben uns dem alten Athen in unserer Zeit sehr, sehr stark angenähert. Ich unterstelle, dass Paulus gewusst hat, wovon er spricht, denn er hat bei Gamaliel gelernt und Gamaliel war im Grunde auch ein moderner Theologe seiner Zeit. Er spricht also auf der einen Seite von dem einen Stein, den man inzwischen auch gefunden hat, von dem unbekannten Gott. Er spricht davon, dass er den Stein eines Gottes gesehen hat und den ihr unwissend verirrt. Überlegt euch, wenn ich den Weisen von Athen sage, ihr verehrt unwissend etwas. Das ist also schon mal der erste Hieb unter die Gürtellinie. Zweitens musste Paulus wissen, dass die Epikureer, die dort waren, natürlich gar keine Gottesvorstellung hatten. Und das kommt am Ende auch in dem Spott zum Ausdruck, da sie hörten, die Auferstehung der Toten, hatten etliche ihren Spott. Das war völlig klar, denn Auferstehung der Toten können nur Götter bewirken und Götter gibt es nicht, ergo gibt es auch keine Auferstehung der Toten. Und dann zitiert er diesen Kleantes, da in Vers 28 heißt es, wir sind seines Geschlechts. Das ist aus einem Zeus-Hymnus des Kleantes. Und Paulus musste wissen, dass das pantheistische Vorstellungen waren, die nicht auf einen personalen Gott zielten. Wenn er das doch zitiert hat, hat er sich wohl der Hoffnung hingegeben, er könne sozusagen auf diese Weise mit den Leuten leichter ins Gespräch kommen. Man kann ja vielleicht auch unterstellen, dass die Vorstellungen bei den Menschen nicht in jedem Falle präzise ausgeformt waren, sondern dass einige sozusagen auf der Grenze zwischen den Epikureern und den Stoikern standen, andere wiederum noch den alten griechischen Göttervorstellungen zuneigten. Also es wird sicherlich ein sehr buntes Gemisch unter den Menschen gewesen sein und da hat Paulus in dieser Ansprache eigentlich für jeden etwas geboten. Und nun kommen wir in Vers 30 auf einen ganz wichtigen Punkt. Bei Luther klingt das für unsere Ohren heute etwas banal, Buße zu tun. Metanoia. Einen anderen Weg zu wählen. Einen ganz neuen Sinn, den großen Übersinn über all den Sinnen, die da vermittelt worden sind, zu wählen und anzusprechen. Und damit ist Paulus sozusagen im Kern der philosophischen Auseinandersetzung. Das Ganze ist also nicht nur eine nette Geschichte, wo der Paulus sich vielleicht hilflos bemüht, im Traktatstil mit den Leuten da irgendwie über Jesus zu reden, sondern Paulus erweist sich durch das, was er hier äußert, als Fachmann in den philosophischen Fragen und spricht ganz verschiedene Zielgruppen an, allerdings wohl auch schon mit dem von ihm zu erwartenden Erfolg. Denn das war Paulus gewiss nicht unbekannt, dass dieser Jahrmarkt auch der philosophischen Eitelkeiten in Korinth als ein Mischmasch nicht von heute auf morgen einfach umzukrempeln sein würde. Gott gebietet allen Menschen Buße zu tun, umzudenken, diesen neuen Überweg, diesen neuen ganz großen Sinn zu entdecken und sich ihm anzuschließen und zu ergeben. Und er macht auch sehr deutlich, dass dieses Ganze kein neues philosophisches System ist, sondern begründet ist in einer Person darum, dass er an einem Tag gesetzt hat, an welchem errichten wir den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat und jedermann vorher den Glauben, nachdem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also die Lösung all dieser philosophischen Probleme, mit denen ihr euch herumschlagt, liegt nicht in einem neuen Denkschemata, nicht in einem neuen Denkgebäude, sondern liegt in einer Person. Und das, bitteschön, ihr Lieben, müssen wir festhalten, wollen wir uns nicht auch sozusagen mit einer leichten Kurve wieder in Denkgebäude verflüchtigen. Nach Paulus kommt die Zeit der Kirchenväter. Ich habe die Zahlen dabei geschrieben. Tertullian 150 bis 122. Tertullian hat Aristoteles den Vater der Heretiker genannt. Und auch Thomas von Aquin wurde anfänglich von seinen Zeitgenossen als Heretiker angesehen. Aber wie das immer so geht, wie auch die evangelische Kirche letztlich von der Philosophie übermächtigt worden ist, so ist auch die katholische Kirche letztlich von der Philosophie übermächtigt worden, obwohl es der katholischen Kirche bis heute nicht in dem Maße geschadet hat wie der evangelischen Kirche, weil dort der Kultus eine ganz andere Rolle spielt. Augustinus von Hippo habe ich auch schon genannt. Und Augustin führte eben die christlichen Dogmen auf psychologisch-philosophische Grundlagen zurück. Aber er pflanzte den Menschen auch den Zweifel an ihrer eigenen Existenz ein. Und dort finden wir den Gedanken des Platon über Augustin am Ende bei Descartes wieder. Cogito ergo sum, ich denke, darum bin ich. Das heißt, nur als denkendes Wesen begreife ich mich. Wenn ich nicht denken würde, würde ich gar nicht wissen, ob ich bin. Und wenn ich nicht weiß, ob ich bin, könnte ich ebenso gut nicht sein, obwohl ich bin. Sie werden einen solchen Gedankengang für völlig überflüssig und irre halten, aber der Philosoph setzt sich mit dieser Fragestellung auseinander. Er wirft sich sozusagen das Steinchen im Himmel- und Hölle-Spiel auf irgendeine Stelle und muss er versuchen, dort mit Gedankensprüngen hinzukommen. Die Zeit der Kirchenväter ist dann verflacht, verfiel das Christentum in Italien und wurde eigentlich von den Rändern her wiederbelebt, etwa von Irland und Schottland her. Iroschottische Mönche haben dann mit der Zeit praktisch Europa wieder christianisiert, bis etwa im 7. und 8. Jahrhundert langsam die Merowinger in Europa die Oberhand gewannen und unter Karl dem Großen praktisch das Christentum in Europa richtig heimisch machte. In den Auseinandersetzungen mit dem Islam auf der Iberischen Halbinsel kam über den Islam die Philosophie, die sich vor den Christen zunächst nach Osten in den Orient geflüchtet hatte und beim Islam überwinterte. Merkwürdigerweise kann der das mit der Philosophie vereinen. Und kam dann auf der Wanderung durch Nordafrika über die Iberische Halbinsel nach Frankreich zurück, drang dort in die Klöster ein und nun setzte die ganze Auseinandersetzung zwischen Plato und Aristoteles erneut ein. Auf Plato geht der Gedanke zurück, Namen von Dingen, die wir hier haben, entsprechen Realitäten in der jenseitigen Welt der Ideen. Nomina sunt realia. Und Aristoteles, der ja die jenseitige Welt verworfen hat, oder sie ihr eine andere Stellung zuerkannt hat, hat gesagt, nein, die Begriffe von Dingen, mit denen wir es hier zu tun haben, sind weiter nichts als Begriffe. Nomina sunt nomina. Nun müssten wir die mittelalterliche Kirchengeschichte hier durchhecheln. Dazu fehlt uns hier überhaupt die Zeit und ich halte es auch nicht für sonderlich ergiebig. Ich will nur als Summe der mittelalterlichen Kirchengeschichte festhalten den sogenannten Realienstreit. Im 50- oder 100-Jahreswechsel wechselten einander Plato und Aristoteles ab. Bis endlich in der Reformation oder in der Renaissance, Entschuldigung, bis dann endlich in der Renaissance sozusagen ein neuer geistiger Durchbruch erzielt wurde. zurückgehend auf Descartes mit seinem Gedanken cogito ergo sum, ich denke, darum bin ich, begannen die Leute erneut, eigenständig, abgelöst von den philosophischen Grundmustern, Herkunft und Zustand der Welt zu bedenken und zu reflektieren. Und es wurden drei Grundprinzipien herausgearbeitet, an denen zwei Leute maßgeblich beteiligt waren, Giordano Bruno und Nikolaus von Kues. Der eine war der der Unendlichkeit der Welt. Sie finden das auf der Seite 5 unter dem Stichwort Reformation, die Unendlichkeit der Welt. Bis dahin hatte man ja aufgrund des ptolemäischen Weltsystems und der ptolemäischen Naturerklärung geglaubt, die Welt sei in sich begrenzt und klein, überschaubar. Mit einem Mal blähte die Welt sich auf, nicht zuletzt etwa durch die Naturbeobachtung, das heißt, die Grundlagen der Naturphilosophie schlugen gegenüber dem rein spekulativen Denken der Philosophen erneut durch. Galilei richtete das Fernrohr gegen den Himmel, Newton entwarf die Fallgesetze, Schwerkraftgesetze. Mit einem Mal wurde die Natur Gegenstand der Betrachtung und auf diesem Buch, das der Winfried vorhin hochgehalten hat, ist auf der Vorderseite ein Bild von Jan van Eyck. Christus, das Lamm Gottes auf dem Altar, aber der Hintergrund ist keine Kirche mehr, ist nicht mehr der geschlossene Raum Kirche, sondern der Hintergrund ist Natur. Die Kirche öffnet sich sozusagen zur Natur hin. Damit kam auch ein neuer Gedanke wieder ins Gespräch, nämlich die Einheit von Geist und Natur. Das heißt wiederum, vernunftgemäß leben, dann schlagen die Stoiker durch. Und mit den Stoikern kommt hier Aristoteles zum Tragen. Und dieses ganze Denkgeschäft führte letztlich zur Emanzipation des Individuums. Der Mensch des Mittelalters begriff sich als ein Mensch unter der großen Hand Gottes, repräsentiert durch die Kirche. Die Kirche war der große Ort der Begegnung, war nicht wie heute nur Ort des Gottesdienstes, sondern die Kirche war auch der Ort des Handelns, des Finanzaustauschs. Man traf sich in der Kirche zu allem und jedem, so wie heute freikirchliche Gruppierungen sich eben in der Gemeinde treffen und dort findet das eigentliche Leben statt. So war die Kirche des Mittelalters sozusagen als der Ort des Glaubens auch der Ort des Lebens. Die Denker der Renaissance emanzipieren sich. Und jetzt gibt es einen Bruch in der europäischen Kulturgeschichte. Parallel zur Renaissance passiert der Renaissance das Unglück, dass in Deutschland die Reformation aufbricht. Und Luther fängt, wenn Sie so wollen, bei Adam und Eva wieder an. Ich bin darüber persönlich sehr glücklich. Und wenn ich das jetzt etwas ironisch kommentiere, dann eigentlich mit einer Ironie im Blick auf die Philosophen, die schon dachten, sie hätten alles gewonnen. Sie entwarfen eine ganz neue, eigenständige Welt. Die große, konstruierte Stadt. Und die Menschen der Renaissance waren das, was in der Philosophie unter Vollkommenheit lief. Die Leute, die in sich alles konnten und hatten. Michelangelo war nicht nur der Maler des großartigen Deckengemäldes in der Sixtinischen Kapelle, sondern er war auch gleichzeitig der Schöpfer der großen Kuppel der Peterskirche in Rom, der ursprünglich ja von Bramante begonnen worden war. Er schrieb unvergleichliche Gedichte. Die Männer der Renaissance konnten eigentlich alles, was man von ihnen verlangte. Ein Leonardo da Vinci konnte nicht nur malen, sondern er war auch Architekt, baute Flugapparate, Kanonen, betätigte sich sozusagen als Anatom. Es gibt interessante Zeichnungen von ihm, vom menschlichen Körper, von der Muskulatur in unserem Körper und so weiter. Es waren Universalgelehrte, die sich mit allem und jedem beschäftigten. Und an der Stelle kommt etwas von dem zum Ausdruck, was bei den Epikureern schon gesehen worden ist. Der Eros der Wissenschaft. Diese unbändige Freude am Entdecken, am Wissen vom Neuen, sozusagen der Mensch als Universum im Kleinen, der Mensch als Mikrokosmos. Es entstand ein ganz neues Weltbewusstsein, ein kosmologisches Bewusstsein, ein kosmopolitisches Bewusstsein. Die Reformation hat hier ein Stück weit aufhaltend gewirkt, indem bei Luther und durch die Reformatoren alles wieder auf Christus zurückgeführt wurde. Aber es hat nicht sehr lange gehalten, denn aus der Reformation heraus entwickelte sich erneut philosophisches Denken schon zu Luthers Zeiten. Sein Hauptmitarbeiter Philipp Melanchthon führte eigentlich den Humanismus in die Reformation wieder ein. Und ein Freund, der mit ihm ursprünglich ein Stück Wegs in der Reformation gegangen war, Erasmus von Rotterdam, wendete sich von ihm ab. Erasmus von Rotterdam hat sich einmal über die Brachialgewalt beklagt, mit der Luther vorgegangen ist, und auf der anderen Seite sich darüber beklagt, dass die erhofften Zuwächse im Humanismus sich nicht erfüllten. Und Luthers zweitwichtigstes Werk nach der Bibelübersetzung ist dieses De Servo Arbitrio. Ich habe gehört, Bernhard Kaiser hat mit Ihnen darüber schon eingangs gesprochen gehabt.
Nur mal so ganz kurze Bemerkungen.
Luther streitet mit Erasmus über den Gedanken vom freien oder unfreien Willen. Und da kommt Thomas von Aquin zum Tragen. Nämlich die Freiheit des Denkens, das unzerstörte Denken, denn dazu muss ja auch ein freier Wille gehören. Wenn ich jemanden auffordere und sage, bitte, lieber Freund, entscheide dich für Jesus, dann muss er doch die Entscheidungsfreiheit haben, ja oder nein? Muss er sie nicht partiell haben? Sehen Sie, diese Fragen wurden bewegt und Luther hat sie zugunsten der Bibel entschieden und hat gesagt, Gott ist gnädig, wem er gnädig sein will. So sagt es die Bibel. Natürlich spielt dann gleich die sogenannte Theodizee-Frage hinein. Warum ist die Welt, in der wir leben, so wie sie ist? Und dann wird Gott verteidigt, es sei eben diese Welt, und das lesen wir schon bei Leibniz, die Welt, in der wir leben, die beste aller Denkbaren. Ob es wirklich die beste aller Denkbaren ist, das sei dahingestellt, zumindest nach dem Sündenfall. Das alles kulminiert am Ende dieses Weges, und zwar beim Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert in den beiden Hauptlinien in Europa, im Rationalismus, der auf Descartes zurückgeht, und auf den Empirismus, bei dem der Mann, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, sich auf den Engländer Hume bezieht. Im Rationalismus lebt eigentlich der Aristotelismus fort und im Empirismus lebt der Platonismus fort. Und es ist nicht von ungefähr, dass wir bis heute im englischen Sprachraum stärkere Evangelisationsbewegungen erleben, auch in Amerika, als im Kerneuropa. Das Kontinentaleuropa ist durch den Rationalismus von Frankreich ausgehend, Descartes, wobei der Gedanke gar nicht in Frankreich entwickelt worden ist, sondern Descartes war damals Artillerieoffizier, ich glaube im 30-jährigen Krieg, und hat diesen Gedanken des Cogito Ergo Sum in der Nähe von Ulm irgendwo entwickelt, also in Deutschland. Und sein später Testamentsvollstrecker Immanuel Kant war eben ein Deutscher. Dieses Kontinentaleuropa ist philosophisch völlig anders geprägt als die angelsächsischen Länder. Der Pragmatismus der Engländer geht auf ihre philosophische Grundbestimmung aus dem Platonismus zurück, die eben letztlich aus der Erfahrung, aus dem Empirismus kommt. Während wir Deutschen solche Dinge zumindest glauben, immer stringent gedanklich zu Ende zu führen. Bei uns gibt es immer die harte Debatte, immer die Diskussion, immer die heftige Auseinandersetzung. Es ist leichter, im angelsächsischen Raum zu evangelisieren als in Deutschland, und das hat hier seine Ursache. Ich überspringe Christian Freier von Wolff, der praktisch der Urvater von Immanuel Kant war. Aber wenn es mir gelingt, die Seiten sehr schnell zu finden, ich glaube, es ist die Seite 119 hier in diesem Buch, dann will ich das noch eben vorlesen, was Adolf Schlatter dazu geschrieben hat. Schlatter ist nun vielleicht in vielem, was seine Bibel Betrachtung angeht, auch wieder nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber hier, was Philosophie angeht, ist er sehr gut. Und dieses Büchlein kann ich, das gibt es inzwischen in einer Neuauflage in der theologischen Verlagsreihe bei Brockhaus. Die philosophische Arbeit seit Descartes. Daraus will ich einige wenige Zeilen lesen. Was im Kollegienheft eines Wolffianers, also eines Schülers von Christian Wolff, stand, das präsentierte Kant als Vernunft. Nichts ist vernünftig als die eigene Sekte und was diese doziert. Das ist die Wissenschaft und die Vernunft. Darin wird die einengende Macht der Zunft und des technischen Denkbetriebs sichtbar. Und etwas weiter heißt es, wenn Kant auch nur den einfachen Gedanken erwogen hätte, mit dem Descartes anfing, dass wir Gott nicht anders erkennen können als durch Gott, so hätte er uns das Märchen von einer aus freier Faust erfundenen Theologie erspart, aber so stand es nun einmal im Kollegienheft der Wolffianer und das war die Vernunft. Also eine heftige Kritik von jemandem, der, glaube ich, unverdächtig ist, oberflächlich zu denken. Adolf Schlatter war ein sehr tiefschürfender Theologe. Viele haben von ihm profitiert, wenn es auch bei ihm Kritik anzumelden gibt, aber die lassen wir jetzt einmal auf sich beruhen. Kant hat drei große Vernunftkritiken geschrieben, eigentlich vier. Die vierte ist hier nicht erwähnt. Wir befinden uns oben auf Seite 6. Die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. In der Kritik der reinen Vernunft nimmt er die Kategorien von Aristoteles wieder auf. Aristoteles hatte schon einmal gesagt, es gibt eine theoretische Vernunft und eine praktische Vernunft. Die theoretische Vernunft letztlich als eine Übervernunft, die Theorie oder die Kritik der reinen Vernunft als einer Übervernunft, die uns eigentlich nicht zugänglich ist, die aber doch da ist. Während in der Kritik der praktischen Vernunft alle Verhaltensweisen ausgeprägt sind, da kommt dann auch der sogenannte kategorische Imperativ bei Kant zum Tragen. Lebe stets so, dass die Maxime deines Wollens zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden können. Und Kant glaubt, das sei alles aus ihm herausgewachsen. Er hat aber vergessen, dass er aus einem christlichen Hintergrund kommt und dass all das, was er weiß und denkt, letztlich in einer ganz tiefen Weise vom christlichen Hintergrund geprägt ist. Ich werde das am Ende auch noch ausführen. In der Kritik der Urteilskraft geht es um die Ästhetik und die Kunst, wenn Sie so wollen, das Gute oder das Wahre, das Gute und das Schöne. Entsinnen Sie sich der ersten Folie, die ich aufgelegt habe. Oder die zweite war es, Entschuldigung. Am Ende hat er noch einen Artikel geschrieben, die Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft. Und in diesem Artikel kommt er zu dem Ergebnis des radikalen Bösen im Menschen. Und das haben ihm alle Humanisten übel genommen. Sie sehen darin einen Rückfall in seine vorchristliche Zeit und insbesondere Nietzsche hat ihn deswegen heftig attackiert. Bei der Kritik, das habe ich hier besonders herausgehoben, ist es immer die Kritik an den anderen. Christsein aber bedeutet Selbstkritik. Ich überspringe den Rest auf dieser Seite. Wenn wir Zeit dazu hätten, würden wir das alles noch ausarbeiten. Und gehen gleich zum Punkt 3, die Weisheit der Bibel, biblische Philosophie, über. Wir befinden uns bereits unten auf Seite 5, auf Seite 7. Die Basis für das Neue Testament ist das Alte Testament und nicht die griechische Philosophie. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz etwas vorlesen, was ich in einem Heft fand und das dann möglicherweise Ursache dafür ist, dass man uns Christen der Denkfaulheit und der Denkgleichgültigkeit bezichtigt. Es gibt eine theoretische Betrachtungsweise über Gott, die eigentlich mit der Bibel wenig zu tun hat. Hier heißt es, Gott ist allwissend. Er besitzt ein vollkommenes Wissen über alle Dinge. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Er braucht niemals etwas hinzuzulernen. Er kann es auch nicht. Es genügt nicht zu sagen, er könnte alles wissen, wenn er es wollte. Nein, er weiß tatsächlich alles. Er war immer allwissend und wird es immer sein. Das ist ja alles sehr nett gemeint, sage ich einmal. Aber jemand hat gesagt, das Gegenstück von Kunst ist gut gemeint. Wenn etwas gut gemeint ist, das wissen Sie, die Sie im künstlerischen Bereich tätig sind, Sie haben sich so viel Mühe gegeben und dann ist bei der Aufführung daneben gegangen. Es war so gut gemeint, aber es war eben doch keine Kunst. Kunst wäre es gewesen, wenn es geklappt hätte. Mit dieser Art Begrifflichkeit kann man Menschen eigentlich nur davon abhalten, sich mit der Frage nach dem lebendigen Gott zu beschäftigen, denn die Bibel spricht über Gott anders. Sie stellt mit einem Satz fest, er ist der Allmächtige und er sitzt im Regimente und er handelt geschichtlich. Der Bezug auf das Alte Testament ist deshalb auch nicht der Bezug auf die Natur, sondern der Bezug auf das Gesetz. Der Kern des Alten Testamentes ist das Gesetz. Gottes Wort, Gottes Gesetz, das ist die lebendige Mitte der Bibel. Und Gesetz heißt ja gesetzt. Da steht es. Der Nomos, die Norm. Da steht es, unverrückbar. Und gegenüber diesem Gesetz beginnt die Bibel mit dem Menschen das Gespräch über Sein oder Nichtsein. Deswegen spricht die Bibel nicht von einer Ontologie, von einem Sein an sich, sondern sie spricht von dem Seienden. Sie sagt nicht das Sein, sondern der Seiende. Dieses Geheimwort, das Tetragrammaton, JH, WH oder VH, Yahweh, ich bin, der ich bin, auch anders zu übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Die Juden umschreiben es heute mit dem Begriff der Ewige, heißt auf eine Kurzformel gebracht, ich bin. Und wenn wir im Johannesevangelium die 7 Ich-Bin-Worte Jesu lesen, ich bin das Brot der Welt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Wahrheit, der Weg und das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin die Tür, dann wird hier nicht nur die Selbstbezeichnung des Ich Bin gebraucht, sondern dann klingt hier sehr stark das Yahweh des Alten Testaments durch. Als Jesus gefragt wird von den hohen Priestern, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Da sagt er, du sagst es, denn ich bin es. Und Kenner der Archäologie des Alten Testaments sagen, er sagte es vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrium, genau an der Stelle, er stand unter einem Deckenbalken, auf dem stand dieses Wort des Ich Bin. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Jesus stand da drunter und sagte, du sagst es, denn ich bin es. Im Aramäischen Anihu. Und das ist nun die Frage an uns alle, ob wir das eigentlich ernst nehmen, ob das unsere wirkliche Grundlage ist oder ob wir eine Ontologie vertreten. Ob wir uns auf den Seienden gründen oder auf das Sein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 lesen wir, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, Seite 8, steht etwa in der Mitte. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist der Homopsychikos. Der psychische, der seelische Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Damit ist für uns völlig klar, dass hier zwei Welten aufeinander prallen, wenn wir mit anderen Menschen über das Wort Gottes sprechen. Ich sage einmal, das Weitere können Sie im Grunde selber ausarbeiten und selber herausfinden. Es ist alles brav aufgeschrieben. Und ich würde Sie einfach bitten, das zu Hause oder aber hier heute Abend oder wann immer Sie Möglichkeiten haben, noch einmal durchzuarbeiten. Und ich denke, es hilft Ihnen. Und ich möchte jetzt den Rest dieser Stunde dazu benutzen. Wir haben noch eine Viertelstunde, wurde mir gesagt, und eine halbe Stunde hätte es sein sollen, um doch noch Ihre Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise bis jetzt aufgespart haben und nicht losgeworden sind. Wir finden jetzt gewiss keine Zeit mehr, den Test zu schreiben. Deswegen lasse ich die Zettel dem Thomas hier und ihr gebt sie vielleicht nachher aus. Also geschrieben werden sollte der Test auf alle Fälle. Irgendwo habe ich dann hier auch einen Antwortenzettel, der ist aber natürlich nur für die Gruppe, für die Leiter der Gruppe, den bitte ich verdeckt zu bewahren. So. Also. Jetzt sind Sie dran.
Sie haben ganz am Anfang...
Sie gestatten, dass ich mich dabei vielleicht jetzt hinsetze? Dankeschön. Ich habe ganz am Anfang was.
Was gesagt, dass heutzutage bei uns in der Gesellschaft die Urteilsfähigkeit so wichtig ist und sozusagen das Wesen schon oder ein Wesenszug des Menschen darstellt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das so sagen kann, wenn man jetzt die heutige Situation des Pluralismus betrachtet, wo es ja eigentlich gewisserweise auch verpönt ist, also Urteile zu fällen. Und jetzt ganz klare Standpunkte zu beziehen.
Natürlich ist mir nicht unbekannt, dass manche Studentinnen in Fernsehsendungen etwas so formulieren, ich meine, dass etwa irgendwie es sich so verhält. Und dann kommt irgendeine tiefschürfende Begründung. Das ist mir sehr bewusst. Auf der anderen Seite gehen wir auf die Renaissance zurück und die Emanzipation des Individuums ist bei uns zur vollen Ausreifung gekommen. Und dieses Individuum möchte sich von niemandem bestimmen lassen, zumindest nicht in einem über existenzielle Fragen geführten Gespräch. Und eins ist sehr deutlich, sie haben alle ein dezidiertes Urteil gegenüber dem, was Christentum heißt. Sie sind bestimmt bereit, vieles zu akzeptieren und anzunehmen, ob es TM, transzendentale Meditation, ob es Yoga oder ob es irgendwelche Richtungen im New Age sind. Sie glauben auch durchaus, dass da irgendwelche Wesen und Geister in Bäumen wohnen können. Sie glauben auch, dass der Mensch vor der Zeit, als er so ausgestaltet war wie wir heute, androgyn war, das heißt, dass Mann und Frau sozusagen in einer Person vorhanden waren, das sind sie bereit, alles zu glauben. Nur wenn es um die Kategorien christlichen Handelns und Denkens geht, dann schalten sie von einem Augenblick auf den anderen auf eine Fundamentalkritik um. Dann bieten sie alles auf, was Urteil und Ablehnung bedeutet. Und das habe ich deutlich machen wollen, dass wir durch die Philosophie zumindest beginnend mit der Aufklärung systematisch dahin erzogen worden sind, wo wir heute stehen. Es geht nicht nach dem Motto, es hat sich begeben und keiner weiß, wie es gekommen ist. Doch, die Veränderer sind namhaft zu machen. Und die Wegbiegungen, an denen das stattgefunden hat, sind bekannt. Das ist kein Zufallsprodukt, sondern das hat in der Philosophie eine lange Geschichte. So habe ich viel gesprochen, ich weiß aber nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
Ja, meinst du, das ist dann eine Art Spaltung, in der sich der Mensch befindet?
Ja. Sie müssen auch nicht zustimmen, Sie dürfen mir gerne widersprechen und sagen, das finde ich alles ganz fürchterlich, also das halte ich auch aus.
Ich hätte noch mal eine Frage zu Aristoteles und Thomas von Aquin. So wie ich dich verstanden habe, meinst du, also dass Thomas von Aquin, der ist übernommen hat von Aristoteles, und er hat im Prinzip keine Transzendenz, kennt er mehr. Ja. Habe ich richtig verstanden. Und die katholische Kirche hat das auch genommen. Ja. Aber ich mir doch schwer tue, ist zu sehen, ja, leugnet dann die katholische Kirche, wenn sie ihn als Theologen anerkennt, dass es gut Personal gibt?
Nein.
Also, du
darfst eins nicht vergessen, diese Dinge können merkwürdigerweise als Antinomien, also als Gegensätze, durchaus nebeneinander in ein und derselben Person bestehen. Aber wenn du eine Grundentscheidung getroffen hast, sozusagen die Ewigkeit Gottes nach der Bibel oder so wie sie in der Kirchengeschichte überliefert worden ist, auf der einen Seite zu akzeptieren, aber gleichzeitig ein philosophisches Grundmuster von Aristoteles zu akzeptieren, dann kannst du das kirchliche Grundmuster ruhig beibehalten. Es ist belanglos. Wichtig und durchschlagend bleibt die philosophische Grundbestimmung. Die ist dominant. Mhm. Und es ist in der katholischen Kirche vielleicht an einigen wenigen Punkten abzulesen, dass sie mit diesem Zwiespalt oder mit diesem Widerspruch eigentlich sehr gut zurechtkommt. Sie hat über die Jahrhunderte immer neu Wunderberichte, etwa von Marienerscheinungen etc., integriert, um sozusagen kreativ Neues aus dem Volk in die Kirche einzubauen. Dadurch ist sozusagen das Glaubenselement in der katholischen Kirche immer neu belebt worden. Obwohl die philosophisch geschulten Leute davon überhaupt nicht berührt werden. Der Widerspruch ergibt sich also in der Kirche selbst für das Kirchenvolk. Da gibt es die Schicht der Wissenden, die aber wahrscheinlich nie sagen würden, dass da ein solcher Widerspruch besteht, sondern die die Unvereinbarkeit der Gegensätze durchaus aushalten. Und interessant ist auch, dass ja der Papst vor ein oder zwei Jahren sich sehr deutlich gegen Fundamentalismus ausgesprochen hat, und das bedeutet gegen Schöpfungsforschung.
Aber was war denn jetzt der Grund, was war für die katholische Kirche so attraktiv, dass sie jetzt ihn gerade da aufgenommen habe, weil das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Also Thomas von Aquin sagt letztendlich, der Gottesbegriff sieht er in der Vernunft, ja. Aber was war denn für die katholische Kirche anders, dass sie ihn aufnehme? Also kann man das in ein, zwei Sätzen sagen oder nicht? Also von Schlassermaus.
Ne, wir werden es versuchen, wenn wir es nicht packen, dann musst du sagen, das war wieder nichts.
Ja. Also was war da so attraktiv, dass sie den aufgenommen habe?
Die geistigen Größen in der katholischen Kirche haben sich nie mit dem Bibelbezug zufrieden gegeben, sondern sie haben eigentlich ihr Wertbewusstsein und ihre Denkkategorien aus der Philosophie bezogen und haben dann mit Hilfe der Grenzüberschreitungen, die zwischen Philosophie und kirchlicher Dogmatik möglich waren, dann versucht, eine künstliche Synthese herbeizuführen. Hätte die katholische Kirche einen Thomas von Aquin abgelehnt, dann hätte sie wahrscheinlich von vornherein eine starke Auswanderung ganzer Völkerstämme von geistig qualifizierten Leuten in ihren Orden befürchten müssen. Es blieb ihr im Grunde gar nichts übrig, als damit zu gehen. Bis dato, dass die Päpste der Renaissance selber mehr Renaissancefürsten als Kirchenfürsten waren. Und da sich in der katholischen Kirche ausgelöst durch die Übernahme des römischen Systems der Gottesdienst im Wesentlichen im Kultus erschöpft, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ist es auch gar nicht wichtig, diese ganze Denkakrobatik, mit der wir hier zu tun haben, durchzufechten. Sondern man kann sich im Grunde auf der einen Seite hemmungslos der Philosophie ergeben und gelegentlich ein bisschen aus der Dogmatik wieder heranziehen. Wir dürfen nicht vergessen, es geht dort nicht um Bibel, sondern es geht um Dogmatik. Und Dogmatik ist das Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses in der Kirche. Während wir immer fragen, passt das mit der Bibel überein? Und es passt nicht mit der Bibel überein. Aber die katholische Kirche steht wie das Judentum und der Islam auf zwei Stützen. Die katholische Kirche, wie sie sagt, auf der Bibel und der Tradition. Und der Islam auf dem Koran und einer anderen von Mohammed überlieferten Schrift oder nach seinen Grundsätzen niedergeschriebenen Schrift. Ja, so ähnlich ist der Name. Unser Problem ist, dass wir immer zur Quelle zurück wollen und aus der Quelle die Richtigkeit unseres Denkens und Wollens ableiten. Die anderen haben einen langen geschichtlichen Prozess hinter sich und denken gar nicht daran, den Rücksprung zur Bibel zu machen. Papst Pius der XII. Soll mal einem Kritiker gesagt haben, ja, was verlangen Sie denn von mir? Soll ich wieder als Fischer an den See Genezareth gehen oder was soll ich machen? Und wir brauchen gar nicht nur auf die katholische Kirche zu gucken, wir brauchen nur in Freikirchen zu gucken. Auch die haben inzwischen ihre Traditionsgeschichte. Und ich brauche nur in meine eigene Gemeinde zu gucken. Die hat inzwischen auch ihre Traditionsgeschichte, obwohl unser Dabeisein jetzt 25 Jahre alt ist. Da gibt es auch inzwischen einen Generationswechsel mit Leuten, die mit ganz neuen Ideen und Vorstellungen kommen. Und ihnen wieder zu widersprechen, was ich immer tue, zum Leidwesen aller Beteiligten, hat als Folge, dass alle verärgert sind. Obwohl natürlich auch im universitären Bereich der Ruf immer heißt Ad Fontes, nicht? Zurück zu den Quellen. Aber das ist nur eine Überschrift, das ist nur ein Etikett. Darunter folgt ein völlig anderer Text. Habe ich deine Frage nach Aristoteles und Kirche beantwortet? Das ist ein schönes Nehmen. Wir haben ja auch unseren älteren Geschwistern die Rede erlebt, es ist mir völlig wurscht, ob Gott die Welt durch Evolution geschaffen hat oder nicht. Ich glaube an Jesus und damit basta. Das heißt, sie blenden ganze Hekatomben von Fragestellungen einfach aus der Diskussion aus. Das findet alles gar nicht statt. Weil es natürlich auch mühsam ist. Nicht? Wir müssen ja über all diese Fragen von morgens bis abends nachdenken. Und insofern behaupte ich mal, halte ich eigentlich von der Vernunft eine ganze Menge, wenn sie vernünftig angewendet wird. Aber es gibt Leitlinien, in denen wir denken. Ich habe hier ein hochinteressantes Büchlein gefunden von einem Heinrich Weinstock, das es aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben wird. Der hat über die Philosophie einige so interessante, vielleicht finde ich da noch einige gute Sätze, die ich Ihnen vortragen sollte. Ich weiß nicht, ob dieser Satz das für sich genommen so hergibt, aber das mag ich Ihnen vielleicht doch etwas deutlich machen. Das aber konnte nur geschehen, weil er die Wegkarte, nämlich die Bibel, die ihn zu dem dialektischen, also realistischen Verständnis des Menschen geführt hatte, zusammengefaltet hatte und sich dem Kompass der eigenen Vernunft antraute, der ihn weiterzubringen versprach. Er hat also die Bibel beiseite gelegt, sagt hier dieser Mann, der das in einer sehr gekonnten und humorvollen Kritik beschreibt. Also es ist gar nicht platt, es ist nicht primitiv und nicht polternd, sondern fantastisch geschrieben. Ein ganzes Jahrzehnt also hat Kant sich immer wieder mit dem Kernsatz der christlichen Anthropologie, die menschliche Natur sei durch die Erbsünde verdorben, herumgeschlagen. Damit dürfte er der Einzige unter den erleuchteten Geistern der Epoche sein, der dieses schlimmste Ärgernis der sittlichen Vernunft noch ernst genommen hat. Also nachdem er seine Vernunftkritiken geschrieben hat, ist es doch wieder über ihn gekommen. Es ist nicht ganz losgeworden. Ich habe gesagt, die vierte Vernunftkritik, die er geschrieben hat, war die Religion innerhalb der Grenzen der menschlichen Vernunft. Darum geht es hier bei diesem Abschnitt. Ich wiederhole, damit dürfte er der Einzige unter den erleuchteten Geistern der Epoche sein, die dieses schlimmste Ärgernis der sittlichen Vernunft noch ernst genommen hat, was ihm denn auch den Hohn und Spott der Zeitgenossen eintrug. Uns aber, die wir die Macht des Bösen wieder erfahren haben, muss die Gewissenhaftigkeit dessen ergreifen, der aus dem dogmatischen Schlummer theologischer Metaphysik geweckt, ebenso wach blieb gegen das humanistische Dogma der Zeit und dessen Vernunft auch den unbequemsten Tatsachen nicht auswich. Er hat von sich einmal geschrieben, Hume, der englische Empirist, habe ihn aus dem dogmatischen Schlummer gegenüber dem Rationalismus geweckt. Und hier nimmt Weinstock nun diesen Gedanken und sagt, ebenso ist er aus dem dogmatischen Schlummer gegenüber dem Humanismus aufgeweckt. Dass er aber mit seiner Rechtfertigung der Erbsünde derart zum Prediger in der Wüste wurde, liegt nicht daran, dass seine Stimme nicht deutlich geworden wäre, sondern der Chor der humanistischen Illusion übertönte alles andere. Ich lese das auf der einen Seite mit einer gewissen Genugtuung vor. Sie werden verstehen, auch wenn ich mich als Autodidakt mit solchen Dingen befasse und permanent befasse, dann kann man nicht all diese Positionen permanent gegenwärtig haben. Man kann nur intuitiv ahnen, in welche Richtung eigentlich die Karre laufen müsste. Und dann bin ich natürlich dankbar, wenn ich solche Gedanken auch bei anderen sehr viel qualifizierteren und potenteren Leuten bestätigt finde. Wir haben es halb, ich breche an dieser Stelle ab.